Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Und wir fangen an. Wir laufen. Mir gegenüber sitzt Peter Wawerzynek. Wie spricht man deinen Namen richtig aus? Hilf mir da schon mal weiter.
Ja, wenn das jetzt die deutsche Übersetzung wäre, wäre es Seidelbass. Das würde man sofort reden können.
Ja.
Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, schon am Anfang, als ich diesen Namen adoptierterweise bekommen habe. Wawerzynek oder was. Also ich habe das mir so behalten, weil die Adoptiveltern haben das irgendwie Wawerzynek gesprochen.
Ja, okay, Wawerzynek.
Also man muss an Wasserziege denken, dann geht es.
Ja, also ich finde es nicht schwer irgendwie, weil es war wegen dieser Ws, also Schriftbild kann ich mir immer leicht merken. Das hängt auch damit zusammen, dass Peter Wawerzynek ist Schriftsteller, seit 1990 sozusagen als veröffentlichender Schriftsteller in Erscheinung getreten. In den letzten 10 Jahren mindestens hat er sich sehr, sehr intensiv mit seiner eigenen Geschichte auseinandergesetzt. Diese eigene Geschichte ist sehr bemerkenswert und zum Glück sehr besonders. Zum Glück erleben nicht viele Menschen eine solche Kindheit und Jugend, wie Peter sie erlebt hat. Er hat sich in verschiedenen Büchern damit auseinandergesetzt. Jetzt gerade ist ein Film auch zu diesen Themen herausgekommen und ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass er heute meiner Einladung gefolgt ist, mit mir über sich und sein Leben zu sprechen. Ich bin Jakob Hein und das ist Verrückt. Peter, erzähl mal, du heißt eigentlich Runkel. Ja. Habe ich erfahren.
Ja.
Das ist ja ein sehr einfach zu merkender Name.
Ja.
Und irgendwann nach deinem zweiten Geburtstag ist deine Mutter ist eure Mutter, du hast eine Schwester, ja. Ist eure Mutter ausgezogen aus der eurer
ja,
Wohnung?
Ja, Schwester heißt Beate, ist nochmal knapp ein reichliches Jahr älter als ich, jünger als ich. Und wir sind dann 1957 allein gelassen worden, mehrere Tage.
Da wart ihr Kleinkinder?
Ja, in der Wohnung verblieben, wie das heißt. Und dann ist.
Und deine Mutter ist in den Westen gegangen?
Die ist in den Westen gegangen, die ist mit dem Vater zusammen in den Westen gegangen. Und der ist dann erfolgreich im Westen angekommen, sofort weiter geflüchtet. Also der hat den Flattermann gemacht, oder wie sagt man?
Der ist abgehauen von deiner Mutter so.
Genau.
Wohin? Also innerhalb des Landes?
Keine
Umzugsadresse hinterlassen.
Nein, nichts.
Und hast du daran irgendwelche Erinnerungen oder habt ihr daran irgendwelche Erinnerungen?
Nee.
Wie habt ihr das dann rekonstruiert, dass ihr.
Das durch Berichte, also darum geht ja auch der Film, mit dem hat es mal angefangen. Ich wollte ja die Bannhardt, Frau Erika Bannhardt, die war über 80 damals, ist durch das Buch Rabenliebe sind so verschiedene Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben: Hey, übrigens, das bin ich, den du da beschrieben hast. Und die war eben schon 80 und da wollte ich das festhalten. Und die
Barney.
Festhalten, dass es solche Leute gab nach dem Krieg. 10, 20, also 15 Jahre nach dem Krieg, die sich irgendwie gekümmert haben, die gesagt haben, also muss sich ja jemand drum kümmern.
Ja,
die, all die Kinder, die da so auf den ganzen Fluchtstrecken verblieben sind, ja, also oder zurückgeblieben sind oder keine Eltern mehr hatten oder allein waren oder eingefangen wurden oder sowas alles. Und die hatte Akteneinsichten auch und er wusste noch aus der Erinnerung her, wie das damals war. Und weil das jetzt nicht so ein Normalfall war, weil das jetzt so in ihrer Sicht schon das Schlimmste war, was ihr je so untergekommen hat, ist im Beginn ihrer Heimerzieherin-Karriere. Ne? Deswegen konnte sie sich da noch so lebhaft dran erinnern, wie das in unserem Fall war.
Und ihr wurdet dann eben in eurer Wohnung aufgefunden. Ihr wart da verwahrlost, heißt es immer wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt heißt, wie ihr überhaupt überlebt habt. Also man kann sich das wirklich schwer vorstellen, wenn man ein 2- und ein 3-jähriges Kind zurück.
Ja, wir werden.
Ich denke, deine Mutter wird davon ausgegangen sein, dass ihr dann da sterbt, oder?
Na, es ist so die Vermutung da, dass sie tatsächlich irgendeine Vorrichtung, was nun genau, weiß ich auch nicht, einen tropfenden Wasserhahn oder sowas organisiert hat und im Nachhinein, auch jetzt erst vor ein paar Jahren erfahren, durch ihn, Frau Erika Bannhardt, bin ich der Lebensretter meiner Schwester gewesen. Also ich muss das mit dem Wasser und mit dem Mund benetzen oder irgendwas muss ich gemacht haben. Jedenfalls fragte sie mich, weißt du denn überhaupt, dass du damals schon quasi der Lebensretter deiner Schwester war? Das muss so zurückgeblieben. Meine Schwester hat also noch mehr davon abgekriegt. Ich bin sowieso vorher schon unterernährt, sind wir beide gewesen. Ich glaube, sie hat vorher schon versucht, uns irgendwie so wegzumachen, indem sie da irgendwie nicht so peppelt und nicht so füttert wie.
Ja.
Und da mussten wir halt eben aufgepäppelt werden. Also das war.
Und ihr seid dann eben, also die haben, irgendjemand hat euch dann eben gefunden.
Ja, das ist das Übliche, ne? Die Nachbarn, es war bloß eben ziemlich mal auch wieder umgekehrt. Krach war immer in der Wohnung,
Geschrei
und Dings, aber als dann nur noch so klägliche Laute rauskamen, wurden die Nachbarn, die sonst niemals sich dafür interessiert hätten, was wieder in dieser Wohnung los ist, weil es auch oben unterm Dach war, die haben dann gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann eben der übliche Gang, Polizei, Hausmeister aufbrechen, rausholen.
Ne? Naja, Gott sei Dank. Also ich meine, dass es nicht an Geruchsveränderungen lag, dass sie euch da gefunden haben, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und dann seid ihr eigentlich gleich auseinander dividiert worden? Du
ja, das
Schwester?
Ist das Dramatische, würde man heute nicht mehr machen, nee. Heißt Geschwistertrennung. Damals hat das auch bloß so alleinherrschender Oberchef in der Säuglingsstation so bestimmt. Der hat sich das
Ihr seid kind, ins Krankenhaus erstmal.
Ja, in so ein Säuglingsheim in der Nähe von Grimm. Und der hat bestimmt, also der kann in so ein Vorschulkindergarten, also Kinderheim, und die Beate, die lassen wir mal hier, die ist nicht entwicklungsfähig. Ne?
Ja.
Also ohne Kommission, das hat ja damals die Bunny auch geärgert. Ne? Die hat ja noch versucht, die uns beide wieder zusammenzubringen. Aber die haben das da so gemacht, nach Aussagen von Bunny. Wir machen das so.
Das wird jetzt eben so entschieden und so. Und dann bist du erstmal ins Heim gekommen.
Bin ich zu Bunny gekommen. Also da war ich so knapp über 3, ja. Und bin dann mit einem Jahr Verspätung konnte ich dann eingeschult werden. Also dafür hat sie gesorgt, ne? Dass ich also.
Du konntest auch erstmal nicht sprechen.
Ich habe einfach nicht gesprochen. Ne?
Ach so, also du sozusagen.
Also nicht direkt, ich weiß nicht direkt, ob ich es mir vorgenommen habe, bockig war, aber ich habe am Sprechen überhaupt kein Interesse gehabt. Also ich habe mehr genickt oder mehr mit den Augen oder irgendwie.
Deine Mutter wird sich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, auch während sie noch da war, gar nicht für euch interessiert haben.
Nee, die war immer auf Treibe oder Ertrebe oder weiß ich, wie das genannt wurde. Die war. Ja, es hat sich später rausgeholt, dass sie im Hafengebiet von Rostock da eben angeschafft hat. Also es ist eine.
Aber eben so, ich sag mal so, die hat jetzt kein glamouröses Leben geführt, sondern wenn sie 50 Mark brauchte, hat sie irgendwie da mit irgendjemandem abgeschoben oder wie auch immer man das jetzt freundlich ausdrücken soll. Dramatisch. Und dann wurdest du da irgendwie aufgepäppelt im Heim und warst erstmal dort bei Bunny. Ich weiß gar nicht, war das in Rostock oder? Nee, das
war in Ostseebad Nienhagen. Also
in Nienhagen. Und dann, wie ging es dann weiter für dich in deinem Leben?
Naja, erstmal war da jetzt erstmal mit anderen Kindern zusammen sein. Also ich habe irgendwie Naturerlebnisse erstmal gehabt. Das war, also irgendwelche Himmel und irgendwelche Bäume.
Draußen
Strand sein. Oder den Unterschied zwischen Wasser, Meer und Himmel irgendwie erstmal mitgekriegt und
Muss ich vorher
wahrscheinlich immer nur in Betten gelegen haben, immer nur in Räumen gewesen sein, mit so irgendwie so das vorher. Das war sensationell, auch mal Schnee kennenzulernen. Also was ja andere mit 4 schon längst durch haben. Die erleben dann schon ihren dritten Winter, ne? Mit Zunge rausstecken und Schnee einfangen, ja. Und dann, wie gesagt, aufgepäppelt, bis die dann gesagt haben, okay, also da war so ein Test. Den habe ich nicht bestanden.
So ein Einschulungstest.
Ja, ich musste mit der rechten Hand das linke Ohrläppchen über den Kopf anfassen. Und das habe ich nicht geschafft. Ich habe mich geärgert. Also ich wollte ja natürlich eingeschult werden.
Kannst du das heute?
Ich probiere es
mal. Ja, mit Kopfhörer ist schwer. Aber es sieht gut aus.
Ja, schade, dass man das jetzt nicht gesehen hat. Also mit Kopfhörer fast dran gekommen. Ja, also das war damals der Test. Ne? Und den Kosenamen, den ich hatte, war Weberknecht. Also das wusste ich erst gar nicht, was das ist. Das ist so eine kleine Spinne mit ganz, ganz dürren, langen, hauptsächlichen Kellern.
Klar, ja. Ich kenne Weberknechte, ja. So ein kleiner Punkt mit ganz langen Beinen.
Ja, ganz
so
eine Sicherheitsnadel mit biegbaren Beinchen dran, ja.
Also du hast dann den Einschulungstest nicht geschafft, so.
Nee, und dann bin ich eingeschult worden mit einem Jahr Verspätung und auch mit einem Jahr Verspätung ins Kinderheim Ostseebad Rehre gekommen. Jenny Marx hieß das damals.
Warum? Also warum nicht bei Bunny geblieben, wo es ja ganz gut
ja,
lief?
Ja, wegen der Schule. Also das waren so, sie war Vorschulheim.
Ach so.
Und in Nienhagen gab es keine Schule und ich bin dann POS, Ja, oder? Ne, das POS?
Ja, klar, polytechnisch.
Acht Klassen, ne, dann in Rerik, da war seine Schule. Also die
später
waren,
dann 1 bis 10.
Die waren in Kontakt, wahrscheinlich, dass der Heimerzieher und sie, die sich kannten und gesagt haben, du bist schon das Beste für Vorschule und Schule.
Dann gehst du rüber.
Ich bringe dir richtig tolle Kinder und...
Und diese Idee, dass das ein bisschen familiennäher gestaltet wird, dass man sagt, naja, jetzt kennen sich Peter und Barney, dann bleibt er halt da und dann so, also das, diese Idee gab es einfach nicht, es war einfach formal.
Da hatte sie zu viele Kinder. In dem Film habe ich sie das auch gefragt, ob das denkbar wäre und sie hat gesagt, nein, da muss sie sich, das wäre gegenüber den anderen Kindern, wäre das Quatsch. Ne, das
unfair gewesen.
Konnte sie gar nicht machen, das ging gar nicht.
Also, die
gewünscht hätte ich das schon. Also, sie hat auch gesagt, dass ich das damals so irgendwie so ein paar Mal auch ausgedrückt habe. Wenn ich dann hier schon mal ein Jahr länger bleiben muss, dann nimm mich doch damit. Ne? Die hatte ja so ein Erziehungssystem von alle Türen offen lassen, bis in mein Bett. Da kommt mir hier keiner von diesen Kindern rein. Ne? Aber ansonsten konnten die hoch, runter, überall rumlaufen. Das war natürlich eine große Freiheit, das ist klar.
Ja. Dann musstest du aber trotzdem wechseln, weil du eingeschult wurdest und warst dann eben im nächsten Kinderheim. Du bist ja dann aber irgendwann adoptiert worden, wegadoptiert worden von Familie Wawerzynek.
Genau, so ungefähr 2,5 Jahre später.
Wie kam es zu dem Kontakt? Also es gibt ja.
Naja, also mein Vater war stellvertretender Direktor, war
in der Schule
in der Schule, und da gab es auch wieder gute Beziehungen zum Heimleiter und der direkte Auslöser war mein Schulzeugnis. Also ich hatte irgendwie ziemlich gute Noten da. Das lag dann in so einem Auskasten. Wie nennt man das so? Ausstellungskasten.
Aushang oder so. Ja,
so ein Kasten, wo das so alles reingelegt
Straße
wird.
Straße der Besten.
Ja, genau. Und Alice wollte ja mal gute Startbedingungen haben für so ein Kind. Wenn sie so ein Kind aus dem Heim holt, dann sollte das schon also wirklich gute... Und da war ich halt eben...
Potenzial sein.
Ja, der mit dem besten Zeugnis, das hat sie sofort...
Eingenommen.
Ja, angefixt. Und dann, wie gesagt, das ging dann unter Kollegen relativ schnell. Also, die waren ja alle in irgendeinem Erziehungsbeirat und dann, ach, du willst das jetzt, aha, na gut, und dann ging das so.
Na gut, auch heute würde man das ja erstmal positiv sehen. Also, wenn sozusagen ein absolutes Waisenkind, also ein verwahrlostes Waisenkind wie du dann sozusagen in den Familienkontext kommt, klingt ja erstmal soweit ganz gut oder so.
Hat es ja auch stattgefunden. Ich habe es natürlich damals immer ernst genommen, habe gedacht, das sind jetzt wirkliche Adoptionsvorbereitungen. Aber Bernhard, Erika hat auch immer dafür gesorgt, dass so viel wie möglich Kinder bei Angestellten oder im Ort. Nienhagen bei Familien unterkommen, also übers Wochenende. Und die meisten haben natürlich gedacht, oh Gott, jetzt werden sie wieder zurückgeschickt. Jetzt haben sie die Bewährung nicht bestanden. Ne? So. Aber damit musste sie halt leben. Also es gab dann halt immer diese, die nehmen mich nicht, die wollen mich nicht.
Ah, so.
Also Kinder, die mitgenommen werden in Urlaub.
Ach so, Barney hat geguckt, sozusagen, dass er sozusagen so eine Art familiäre Wochenendbetreuung
hat. Dass die nicht nur das Heimleben haben. Sondern,
und die Kinder haben dann immer sofort gehofft, dass sie dann da gleich bleiben können auf dem Hof. Und das war aber nie geplant.
Nee. Also ich bin auch drauf reingefallen, im Buch habe ich selber noch geschrieben, dass ich bei der Familie Jürs, ach, hat sie gesagt, das hast du dir so gedacht, da bist du aber nicht der Einzige. Du hast gedacht, ja, alles roch, alles so wunderschöne Holz, Tischlerei, großartig, da wollte man. Und der hatte zwei Töchter und irgendwie dämmerte es mir dann auch, dass da eventuell Söhne besser Tischler werden, also sozusagen.
Ja.
Obwohl ich noch keine Ahnung hatte von Stamm, wie so das alles ablaufen konnte, hatte ich gedacht, naja, die wären ja blöd, wenn die mich hier nicht
nehmen würden.
Bis dahin bringen, dass ich dann das Schäfchen sein kann, irgendwie so. Ne? Und da gab es, das waren mal mehrere Wochen, und da gab es irgendwie ein einmaliges Zurücknehmen, das dadurch symbolisiert war, dass nicht mich die potenziellen Adoptiveltern zurückgebracht haben, Adoptionseltern, sondern eine aus dem Heim abgeholt hat. Und das war dann was Endgültiges, ne? Also das.
Und aber das war Zufall? Also wart ihr wirklich sozusagen in der Testphase oder?
Ja.
Ach wirklich? Ach so, ja. Du warst wirklich im Casting. Also wenn Familie Jürs gesagt hätte, Mensch, bitte Peter, das war eine gute Sache, der bleibt. Ach, das war ernsthaft ein Casting.
Ja.
So. Um Gottes Willen.
Ja.
Und es wurde entschieden wie?
Ja, ich habe irgendwelche Sachen nicht befolgt. Also ich bin ja dann öfters hingewandt. Also es war mir überhaupt nicht zurückbringen. Ne? Die konnten dann nicht, die hatten zu arbeiten, die haben wegzufahren, die hatten irgendwas auszuliefern. Also irgendwas wurde mir erzählt, eingesehen. Und dann gab es ganz bestimmte Regeln und da war eben so ein Boden über der Tischlerei mit Spänen und irgendwas.
Ja.
Das war verboten. Aber ich hatte meine Lieblingskatze und der bin
ja fast verboten.
Überall. der bin ich überall hinterher gefolgt und dann natürlich bin ich irgendwo gegengekommen, irgendwas ist runtergerieselt, also ich werde nicht durchgefallen sein, aber es irgendwie, es gab dadurch einen Unfall, dass der Altlehrling oder weiß ich, der Vorzeige oder Hauptlehrling sich irgendwie geschnitten hat an der Bandsäge, also das... Und dann hatte der Altmeister irgendwie gesagt, der Tischler Jürs hat gesagt, aus dem wird nie ein Richtiger, der folgt ja nicht. Ne? Und da war dann auch das Schluss, da war dann aus, vorbei. Gab es viele Tränen und diese Sache habe ich später dann 1980 nachgeholt. Da habe ich dann in Berlin wirklich mal Tischler gelernt. Ne? So.
Ich habe gehört.
Ja.
Ach, und ich dachte, dass sozusagen, dass Barney so geguckt hätte, dass ihr ab und zu mal ein bisschen familiäreres Wochenende habt und dass es jetzt gar nicht um dieses Casting geht, aber es ging tatsächlich viel.
Ja, bei dem Jürs schon, weil er es mir später erzählt hat, als ich ihn mal dann wieder besucht habe im Rahmen der Recherche, so nennt man das ja immer, war der schon sterblich erkrankt im Krankenhaus und dann hatte ich ihn halt auf den Kopf zugefragt, weil ich wusste, es sind so die letzten Gelegenheiten, dem nochmal was abzulocken und da hat er gesagt, tatsächlich, also das habe ich schon richtig gut wiedergegeben in meinem Buch, damals ist, glaube ich, das Kind, das ich war das irgendwie, das wäre so gewesen, er hat wirklich schwer überlegt und es war auch so patent hier so von der Aufnahmefähigkeit, von der Geduld zuzuhören, von dem mach mal das, wie exakt ich dann so gearbeitet habe mit irgendwas, weiß ich, das Bauklötze hatte ich da ohne Ende und natürlich konnten die auch sagen, mach mal so. Klar. Und dann haben sie alle gesagt, Patent.
Du hattest 9 von 10 Punkten, aber der eine Punkt, der war sozusagen...
Der war die Vollzeit.
Aber was für ein beschissenes Leben eigentlich, weil so auf der Suche so nach so einem Anschluss, also so dieses, was hat das mit dir gemacht? Also es ist natürlich immer sehr schwer und so, das eigene Leben und so weiter. Aber also weißt du, so...
Ja, ich habe zum Beispiel, weil du das jetzt gerade so schön fragst, ich habe mich nicht so hoch steigern können. Also wenn jemand gestreichelt wurde... blutende Wunde, irgendwas, getröstet wurde, gewischt wurde. Ne? Dann gab es so einige Kinder neben mir, die dann auch so weit sich da rein echauffiert haben, dass man meinte, die bluten auch. Ja? Also die konnten fast Ohnmacht, um Zuwendung, Zuneigung zu kriegen. Also dann auch getröstet zu werden und dann auch gepustet am Arm und wird's besser so. Ne? Da waren die schon zufrieden. Und ich habe ja immer ein bisschen so abseits gestanden und habe das immer unmöglich gefunden. Insofern war ich damals schon erstaunt, dass ich bei diesem zurückgebracht oder abgeholt werden, wieder ins Heim zurück, dass ich da wirklich da tagelang rumgeheult habe und hatte, also wirklich echt durchgedreht bin so ein bisschen. Ja. Das war so die erste, wie die Bannhardt sich erinnert hat, die erste Form, wo sie gesagt haben, der hat jetzt den vollen Knacks weg. Ja. Also, aber es war diese Idylle, das war dieser Geruch, das war klar. Die Tischlerei, das war das Ende von irgendwelchen. Ne?
Na und vor allen Dingen, und du wärst ja dann eben irgendwie, plötzlich hättest du ja auch einen richtigen Status gehabt. Also du wärst dann eben irgendwie letztendlich der Sohn von dem Lührshof gewesen
noch,
und
wenn
Ende.
Ich da in Nienhagen jetzt auch immer war, beim Filmdrehen und so, ne?
Ja.
Da bin ich immer an diesem Haus vorbeigefahren und hab dann mal erzählt, das wäre jetzt meins. Ich würde jetzt so langsam Rentner werden. Ich hätte hier jetzt 30, 40 Jahre Tischlerei gemacht. Wer weiß, wie viele Leute ausgebildet oder so, ne?
Dieses Bücherregal.
Stattdessen haben die Mädchen natürlich, die haben dann irgendwie Handwerker, aber alles Glaser.
Ah.
Also die Tischlerei musste dann von einem Fremden gemacht werden. Also quasi so ein Stellvertreter von mir.
Ja. Ja? Wahrscheinlich nicht mehr so gut im Tischlern, aber besser im Hören.
Ja. Ja.
Und genau, du bist dann in die Schule, genau, und dann bist du adoptiert worden vom stellvertretenden Schulleiter und Sinfro. War die auch Lehrerin?
Ja, möchte gern Lehrerin.
Was soll das heißen?
Naja, sie hat ja nur wieder Aushilfestunden gemacht, so wie in Österreich eben alle die Frau Ingenieurin sind oder die Frau Bundeskanzler war sie eben die Frau stellvertretende Direktorin. Also sie hat im Prinzip keine Ausbildung gehabt als Lehrerin, aber hin und wieder ausgeholfen in so einem dörflichen Gemeinde, ist ja klar, machte die Alice Deutsch oder was weiß ich. Da habe ich sie ein paar Mal erlebt auch als Lehrerin. Aber sie hatte das Buch, wie gesagt, Gutes Benehmen von A bis Z. Und wenn sie das durch hat, dann bin ich perfekt. Dann kann ich
richtig. Die wollte aus dir einen richtigen Menschen.
Ja, also so ein Vorzeige. Also guckt mal her, wenn das Alice in die Hand nimmt.
guck mal, was Alice hier Schönes gemacht hat. Genau. Also du solltest genau, schon so eine Art Golem irgendwie von ihr werden. Also sie wollte dich schon ein bisschen nach ihrem Ebenbild.
Ja, naja, die hatten, konnten selber keine Kinder kriegen, ne? Und dann hat.
Warum nicht? Also wenn du es schon so sagst, weißt du warum?
Das habe ich nie richtig rausgekriegt.
Weil bei manchen Paaren liegt es ja daran, dass sie diese körperliche Miteinander.
Ja, machen. Ich glaube, die haben damals dann auch gar keine Erkundung gemacht. Die haben einfach gesagt, das klappt nicht. 60er Jahre. Und da strengen wir uns jetzt nicht an. Andere kriegen ja jetzt heutzutage, kriegt man eine Krise und fährt sonst wohin und versucht es zu reparieren, was ja auch meist geht. Die haben sich, glaube ich, damit abgefunden. Ne?
Ich glaube auch, dass in 60er Jahren jetzt irgendwie In-vitro-Fertilisation oder so gar nicht so weit war. Und dann haben sie eben dich genommen. Und du solltest schon auch Alices Meisterstück werden.
Also, absolut, absolut. Und ich hatte also auch wirklich gute Fortschritte gemacht. Ich wurde sehr viel gelobt für ganz bestimmte Sachen, die ich dann von selber gemacht hatte. Man musste gar nicht mehr mit strengem Blick. Ich hatte ja diese Phase des strengen Blickes. Also wir sind ja dann ständig zu irgendwelchen Familientreffen gegangen. Ja, und da ging es ja schon, wie weit gehst du den beiden voraus? Wann lässt du die andere überholen? Rennst du auf den Klingelknopf zu, weil du bist und klingelst da? Oder wie wird das? Und wer gibt zuerst die Hand? Wann bist du dran? Wann antwortest du? Wann setzt du dich mit an den Tisch? Was befolgst du? Wonach fragst du? Und das hat sie alles so mit der Punkteliste im Kopf. Und wenn ich dann irgendwie am Tisch saß, dann gab es immer diesen typischen Alice Wawelczynek-Blick. Und der hat mich da sofort zurückschnellen lassen. Dann habe ich die Finger wieder aufs Tischtuch gelegt und so, ne?
Aber da hat sie den gewissen Vorteil. Ich erinnere mich an solche Familienfeiern so als Kind und oder so wie das so war. Man ging irgendwo hin und es gab Sahnetorte und man traf alte Leute, die da immer zu Recht sagten, du wirst dich gar nicht mehr an mich erinnern, was immer voll zutraf. Ich wusste das immer nicht. Waren alte Menschen, die nach alter Mensch rochen und ich sollte immer die anlächeln und denen die Hand geben. Aber der Vorteil, den du jetzt hast, ist, dass du die ja wirklich alle gar nicht kennen konntest. Das waren, hallo, guten Tag, Tante Gitti, was weiß ich.
War halt immer der ach, du bist das. Also ich bin immer mehr herzlich empfangen worden. Und du bist auch der schön, Peter, dass wir dich auch mal sehen. Ach so, siehst dem Foto ja ganz ähnlich und oh lala. Ne? Also es gab dieses Fotoshooting, das hat mich genervt. Ich wurde angezogen wie eine Kleiderpuppe, also sogar mit Fliege und engen Hemden und mit Gürtel und Schnadel und irgendwelche
Sachen. Man muss dazu sagen, das ist jetzt hier ein Podcast, also Peter Wawelczynek sitzt mir jetzt hier im Smoking mit einer sehr schönen Fliege und einer Weste aus purer Seide gegenüber. Also
gerade wenn es so Temperaturen sind, die ein bisschen unangenehm sind, dann kommt das wieder alles durch.
Ja, der Dreiteiler kühlt dann eben aus sich heraus.
Ja, und auch diese falls du es gesehen hast, diese drei Bund Hose, diese abgesteckte, die sofort in die Falte übergeht und dann den Abschluss hier unten. Hast du den gesehen? Mit diesem seidigen Borte, das ist ein Saum.
Ich kann nicht verstehen.
Ja, das ist ein Traum von Saum.
Wie man bei dem Wetter Lackschuhe tragen kann. Aber obwohl, man muss sagen, es sieht einfach blendend aus.
Ja, ich habe mit meinem Chauffeur, der hat gesagt, es geht schon.
Du kannst nicht zum Dr. Jakob hochgehen.
Wir sind ja wirklich richtig albern. Also Mann, das sind jetzt ernsthafte Themen.
Ja, das stimmt.
Also wie gesagt.
Aber jedenfalls haben die dich dann eben angezogen so und
angezogen, vorgeführt, fotografiert, ne?
Warum? Also so
viel. Ja, um eben zu zeigen. Also so, ich hatte Mützen, die ich nie getragen hatte. Ich hatte irgendwelche Musikinstrumente in der Hand, die ich nie. Ich hatte irgendwelches Zeug in der Hand, was also Alice so toll fand. Also immer so vor Schaufenstern, also vor Stadtansichten, die Alice gut fand. Ne? Also so.
Von Rostock oder von überall? Also jetzt
hauptsächlich Rerik. Also die Drogerie war ihr Lieblingsschaufenster. Die Drogerie.
Ja.
Frau Ziske gehalten.
Und das war wirklich, also dann hast du dich da vor der Drogerie hingestellt?
Ja, die Bilder sehen alle, wenn wir jetzt hier so Bilder hätten, die sehen alle total bescheuert aus. Ich habe einen total schiefen Kopf, stehe da gezwungen, so halb seitlich guck rein und weiß immer noch, diese Alice hat immer gesagt, mach doch mal und jetzt nein, das kannst du besser. Und
war es mit einem Stativ oder sozusagen?
Nein, sie hat ja das aus der Hand.
Hat sie dann aus der Hand gemacht. Aber sie hat dich die ganze Zeit fotografiert, wie ihren Golem sozusagen.
Genau, und später dann irgendwie so in der Pubertierphase habe ich dann Maria Starnke.
Genau, Maria ist die Mutter von Alice.
Ja, und die hat dann gesagt, ich weiß schon, also in etwa, was du willst. Und da habe ich dann Fotos von mir machen lassen. Das sind die einzigen mit Gitarre in der Hand und mit offenem Hemd. So. Ja. Weiß ich, was für ein Nylonhemd oder was weiß ich, was das war.
Also eben so als Rockstar.
Und eben vorm Kohlfeld auf dem Fußballplatz, weißt du, so, also.
Und woher kanntest du die Posen? Also ich meine, du bist ja in der DDR nun groß geworden und woher kanntest du diese ganzen Gitarre-Rockstar-Posen überhaupt? Wie kann man
das? Das war ja in der Pubertät. Ich wollte ja.
Aber woher wusstest du, wie es aussieht?
Ich wollte Margarita Rasch. Das war im Segelclub da unten. Die Zauberbraut. Und die wollte ich für mich verfehlt. Und dann habe ich Gitarre gelernt, diese 3 oder 4, 5 Griffe hier für House of Rising Sun, das war's. EGF. Und das konnte ich pfeifen, also. Und da dachte ich, dass Marguerita rasch begreifen wird.
Dass sie jetzt eigentlich...
Ja, aber die spielte dann selber Gitarre und natürlich viel, viel besser als ich. Und das war dann natürlich eine lächerliche Vorführung von mir. Und sie hat das dann auch gleich gesagt. Also Junge, also so in Erdbeer, du musst noch ganz schön üben, ne? So.
Okay, und dann war also das ist nie was geworden.
Das hat sie auch überall weitererzählt. Oh.
Was hat sie weitererzählt?
Dass ich da gestern so ganz schrecklich gespielt habe und sie hat also noch ein Ohr zugedrückt und noch ein Ohr zugedrückt, aber dann musste sie mir das sagen und dann war ich
halt. Aber ihr wart schon beim Stelldichein, also es war schon. Also
ja, auf kannst mit mir aufs Zimmer kommen, das war damals.
Ihr wart so, schon
das,
auf dem Zimmer?
Das war das Heißeste, was man damals.
Ja.
Ja, danach kam dann irgendwie zusammen durch den Park gehen und sich auf eine Bank setzen oder am Rand der Ostsee. Und dann noch einen Schritt weiter
Händchen halten.
Über die Schulter so.
Aber ich dachte, aufs Zimmer gehen ist dann schon mit
Sex. Zimmer gehen war nur Zimmer zeigen.
Ach so. Absolut. Nein, ich dachte so.
Die Schaukel zeigen.
Du noch dann kurz mit draufkommen.
So. Den Plattenspieler dann im mein Poster an der Wand. Das ist also nicht so mit drauf.
Meine letzten 20 Verabredungen rauschen jetzt an mir vorbei, weil ich bin immer mit aufs Zimmer und da bin immer direkt ans Werk gegangen.
Nein, ich bin doch noch in der frühen Pubertierphase. Ich bin doch gar nicht so lange, und dann bin ich auch Spätentwickler gewesen. Ich bin nicht bloß ein Jahr zu spät zur Schule, sondern ich bin auch der typische Spätentwickler. Also die hatten alle schon was mit dem Mädchen gehabt, da war ich immer noch am Überlegen, was das sein könnte, ob ich das nicht längst schon hätte.
Aber nochmal zurück zu Maria. Maria war die Mutter von Alisa, also war sozusagen deine Adoptivoma. Und Maria hatte Redeverbot, die durfte mit dir nicht reden.
Sich nicht einmischen.
Warum nicht?
Ja, weil sie das nicht wollte. Also Alisa wollte, dass das ihr Heimkind, ihr Prachtstück ist und dass da keiner reinredet. Weil sie hatte das Konzept, das gute Benehmen von A bis Z.
Ja.
Und sie wollte den Erfolg.
Seid ihr eigentlich bis Z gekommen? Also wenn man das so sagt, dann
also wir sind durch. Also ich habe das ja im Kopf, habe ich das alles nur drin. Ich sehe auch bei anderen Leuten, was die völlig falsch machen. Aber mitunter, wenn es mich kitzelt, dann hole ich es nochmal raus. Also so, aber im Prinzip sind wir alle Seiten durch. Also.
Und Maria kannte das eben nicht. Oma Maria kannte das nicht, genau.
Die hat zwei Kriege miterlebt, die hatte Fehlgeburten aufgrund von irgendwelchen Flüchtlingen und sonst wie was Sachen. Also die war eine Frau, so wie alle damals, die mitten im Leben stand und auch eben Verluste schon hatte, während Alisa so ein bisschen das Wunderkind war, also ein bisschen gar nicht von der Welt groß was mitgekriegt hat. Und sie wurde auch ein bisschen von Maria dahin gebracht. Das war dann das einzige Kind, was geschafft hat, geboren zu werden. Und dann hat sie die sozusagen hochgepäppelt und besonders bevor und das kleine Wummelchen, also die hieß dann so Wummelchen oder weiß ich, so richtig dickes, niedliches, puttenartiges, schönes Kind, das nichts von je was Bösen. Und das ist lange, lange so geblieben bei ihr, dass die Welt niemals richtig eingeschätzt hat. Ne? So.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Obwohl das natürlich interessant ist, wenn du das jetzt so erzählst, erscheint ja schon so eine starke Parallelität. Also, dass Alice sich dann sozusagen ein Kind aus dem Heim pflückt.
Ja.
Und probiert es nach ihrem
Leben. Deswegen habe ich es auch erzählt, dass da die Parallelen ist. Und gemein war ja dann eben gesagt, dass sie dann der Maria Starnke das verboten hat.
Mit dir zu reden eigentlich. Ja. Sie wohnte bei euch im Haus.
Ja, also das sah dann so aus, dass wenn ich Fragen hätte haben können, soll ich sie ihr stellen, also der Alisa.
Ja, und aber nicht, wenn Alisa nicht da war, wenn Alisa nun was einholen
dann
war.
Eben nicht, dann das Aufschreiben.
Ja.
Oder die Mutter sollte, also die Maria Starnke sollte zu Alice kommen und sagen, pass mal auf, der hat heute eine Frage gehabt. Ich habe ihm gleich gesagt, das beantworte ich dir nicht, ja. Das machst du jetzt. Es sollte richtig so wie zum Amt zugehen. Ne?
Ja, ja,
Amtschefin genau. Alice,
genau.
Untergebene Maria.
Und der Behördenweg ist einzuhalten.
Ja, genau.
Genau. Und das hat, aber Maria hat das ein bisschen hintergangen.
Maria hat das sehr hintergangen. Also Maria, und das ist das Schöne, Maria hat dann irgendwie bei solchen Fragen, die ich dann wirklich auch gestellt habe, die haben meist aus der Schulzeit oder andere Sachen oder warum, wieso ist das so und so, ne? Wieso können die nicht rückwärts fliegen, warum immer nur mit dem Kopf und so weiter. Und dann hat sie eben halt immer so Liederchen oder Gedichte aufgesagt und das war's. Damit musste ich dann zurechtkommen. Das war natürlich viel, viel besser als diese exakten Antworten von Reinhold Wawerzin. Der hat ja immer nur kurze Antworten.
Hauptsätze.
Ja.
Ratschläge an einen guten
Eichelherr, Marienkäfer, Fallgesetz,
21.
Schwerkraft. Also mehr hat er ja nie gesagt. Und
was hat er unterrichtet?
Mathematik, Physik, Erdkunde.
Naturwissenschaften.
Ja.
Und Maria hat quasi total poetisch geantwortet. Die hat Gedichte und Volkslieder.
Also die hat wie sie alle. Ich habe mir mehrfach hier die Glocke aufsagen lassen. Die hat auch unermüdlich Geschichten gelesen, immer dieselben, wo ich dann schon mal gesagt habe, heute brauchst du nicht vorlesen, du hast das ja schon mindestens 20 Mal vorgelesen, die konnte das. Und die hat ein ganz bestimmtes Volkslied hat sie gehabt, sie hat ganz bestimmte Gedichte drauf gehabt für alle Fälle, für alle Notlagen, für alle Glückseligkeiten und konnte halt eben damit arbeiten. Und das war für mich ganz schön. Als Autor später habe ich das mit in die Bücher reingenommen. Also so.
Naja, überhaupt. Ich meine, das ist ja das Wunder.
Ja, ja.
Das ist ja das Wunder aus meiner Sicht schon. Also natürlich mit dem beschissenen Leben würde man sich jetzt nicht wundern, wenn du einfach Trinker geworden wärst und sonst nichts zu Wege gebracht hättest.
Man muss sagen, auf dem besten Weg dahin war ich schon. Also,
Trinker warst du ja.
Ja, also darf man ja nicht verschweigen. Also das ist klar. Also das ist auch irgendwie psychisch zu verstehen. Also ich meine, die ganzen, alle Heimkenner, die ich so noch kenne und oder mitverfolgen konnte, von denen ich noch gehört habe, sind ziemlich krisenhafte Lebensläufe gehabt. Also Gefängnis ist noch mit das Normalste. Selbstmord, Suff, das sind alles diese Wege. Ganz wenig sind glücklich geworden. Ne?
Du warst nie im Gefängnis? Oder? Ich frage.
Ja, ich war einmal so wegen irgendeinem Fall, aber das war, glaube ich, dann schon bei irgendeiner Buchmesse, das war dann schon nach dem Mauerfall. Irgendwie war ich mal besoffen und bin dann freiwillig 10 Tage, also 11 Tage wurden draus. Erst sollten es nur 5 Tage werden, dann war irgendein Betreuer nicht da und dann habe ich gesagt, ich möchte das kann nur gut sein für eine Karriere als Schreibender, wenn man das mal von innen kennt.
Ja, ja, aber du warst jetzt eben nicht so, weil du sagst, du kennst Heimkinder mit einer sehr schwierigen wie hält man dann Kontakt? Also ist ja auch noch vor im Internet oder so, man kann sie jetzt nicht irgendwie auf Facebook nennen.
Naja, also so durch diese, das ging ja so ungefähr 2000 ging das ungefähr los, dass ich mich interessiert habe für meine Heime, für meine Heimerzieherin, da sehr oft hingefahren bin, gewisse Leute kennengelernt habe, dann die Wohngebiete von, sagen wir mal, Leute, die auch in dem Buch Rabenliebe dann später vorkommen, Bianca, Roswitha, dann erfahren habe, was aus denen geworden ist, wo die wohnen, dann verschiedene Leute, die gesagt haben, das und das und dein Freund Heinzi Schwarzer, der ist zum Totschläger geworden und sowas alles, ja, also das, wo ich dann irgendwie immer mehr Kontakte gekriegt habe und dann immer mehr wusste und teilweise dann die Leute auch angeschrieben habe, teilweise keine Antworten gekriegt habe, ganz seltenen Fällen dann doch Antworten gekriegt habe und dann konnte ich zumindest das so weit bringen, dass ich das abgesichert dann auch im Roman mit reinbringen kann. Ne?
Und du bist ja dann praktisch auch, du bist ja schon ein bisschen so eine Art Dreh- und Angelpunkt geworden, weil ja dann durch Rabenliebe eben ganz viele sich auch an dich wenden konnten oder dann hieß es, guck mal, lies mal das durch.
Ja, Stellvertreter für so eine, wir waren ja zeitweise 100 Kinder in dem Kinderheim.
Und aber jetzt, ich will jetzt nochmal so weiter und Maria sozusagen ist ja dann quasi, also ich will natürlich das alles romantisch verklären, aber das ist dann durch Maria bist du dann so poetisch geworden, also dass du durch Maria irgendwie gelernt hast, dass Sprache nicht nur dafür da ist, um direkte Informationen zu
kommunizieren. Eine große Faszination ging davon aus.
Ja.
Also und vor allem, wenn du diese Frage, bin ich allein auf der Welt und sie singt da von 2 Königskindern, die nicht zusammenkommen, hallo die Enten, das verstehst du doch sofort, ne? Das hat sofort eine Bewunderung für sie, dass sie diejenige ist, die die Wahrheit singt, nicht sagt, sondern singt. Und dann war natürlich eine gewisse befreiende Bitternis da, dass also meine Adoptiveltern das irgendwie verschwiegen haben, ja, und dass ich dann jetzt die Verbündete hatte. Ich hatte sie vorher schon als Verbündete.
Sie haben verschwiegen. Was haben die verschwiegen?
Das ist noch eine Schwester.
Dass du deine Schwester hast.
Und ich habe mehrfach gefragt. Ich habe sogar wegen Aufmüpfigkeit, ich glaube, das einzige Mal von Alice mit dem Ausklopfer Prügel bezogen, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste und ich aufhören sollte mit diesen ewigen Fragen, ob Mutter, Vater oder richtige Eltern und eben Geschwister, ne? So, oder?
Und dann bist du, wann, 1990 nach Berlin gekommen? Wie bist du nach Berlin gekommen?
Nein, 1977 schon.
Weiß ich ja nicht.
Ich sollte ja nie Künstler werden. Und,
natürlich,
ich sollte Wissenschaftler werden, möglichst. Was, also unterste Stufe wäre Lehrer gewesen. Stellvertretender Direktor auch nicht, sondern direkt Direktor von der Schule.
Das wäre eigentlich das Unterste, was Alice sich für dich gewünscht
und
hätte.
Und Professor sollte ich werden.
Das wäre okay
und
gewesen.
Sie hat gesagt Raumfahrt.
Ja.
Sie hat mir da mehrfach im Fernsehen auch welche gezeigt, die also Koryphäen der Raumfahrt sind. Und dann hat sie gesagt, das darfst du sehen, Bukowski. Das darfst du hören. Dafür, Sigmund, das wäre schön. Dann kommen nur die Schlausten hin.
Stimmt.
Zur Raumfahrt.
Warst du sehr gut in der Schule? Bist du sehr gut geblieben in der Schule?
Also ich war bis zur 10. dann, bis zur 8. gut, dann bin ich in EOS gekommen und wurde absichtlich schlecht.
EOS ist das Gymnasium damals gewesen.
Bad Doberan. Und hatte das so weit gebracht, dass ich mit die schlechtesten Noten hatte und wollte in die 10. aufhören. Bin dann nach Budapest, Bulgarien, sonst wohin getrampt. Und als ich zurückkam, hatten sie schon wieder alles geregelt. Der Reinhold und die Alice.
Und was hatten sie geregelt?
Die hatten geregelt, dass der Junge, was mit dem los ist, verspätete Pubertät oder was, doch gerne noch bis zur 12 gehen möchte und sogar versprochen hat, dass eine Note besser werden will, dass er sich jetzt wirklich anstrengt.
Und weißt du, was du damals wolltest nach der 10? Also wo
ich wollte arbeiten gehen. Also ich hatte immer so eine Faible für Arbeiter. Also
Tischler oder Textilmaler oder?
Ja, auch so richtig. Also ich hatte ja vorher immer schon Überland-Postbote war ich, also so 3 Jahre lang für Herrn Briefträgerwahl. Und dann war ich also fasziniert von diesem strampelnden Job und Leute machen die Tür auf. Ich war so auch ehrenamtlich sozusagen Kulturmarken, Beitrittsmarken, Einsammler und kam in meine Wohnung rein. Also ich hatte dann wirklich
Kulturbund,
so
für einen Kulturbund.
Arzt, so, kommt in fremde. Also ich wollte immer so Polizei, Installateur, Hausmeister, Handwerker, die kommen irgendwo rein in irgendwelche Situationen.
Die Türen sind immer, denen werden die Türen geöffnet.
Und sowas wollte ich.
Den wird nicht, den schließt nicht Tischler Lührs hinter die Tür zu, sondern die.
Um Geschichten zu sammeln. Also da ist ja dann immer irgendwas los. Manchmal kommt man ja unverhofft, wenn man da so klingelt. Ne?
Hättest du auch Psychiater werden können. Genau. Aber jetzt vielleicht ein bisschen spät jetzt.
Ja, und dann wollte ich unbedingt Künstler werden. Und der Schein nach, da war ich dann schon richtig scheinheilig. Also da war ich richtig der Betrüger an ihn geworden. Dem Schein nach habe ich noch eine in der Universität Greifswald noch einen Studienplatz für Lehrer. Also das habe ich alles noch gemacht. Dann bin ich zur Armee gekommen und während der Armeezeit habe ich...
Hast du das Lehrerstudium beendet?
Nein, das ging nach der Armee anfangen.
Ach,
darum
okay,
ging
okay,
es.
Genau.
Und während der Armee habe ich mich in über 30 Handwerks... Also von Porzellanmaler über Spielzeughersteller, bis ich dann Plauener Gardine gelandet bin. Ich hatte dann 3 Zusagen und brauchte da aber eine Wohnung. Da brauchte man wenigstens ein Zimmer. Und das war dann in Plauener Gardine und deswegen bin ich Textilzeichner geworden.
Was macht man als Textilzeichner?
Also man fängt als Patroneur an, das wird kaum noch jemand
kennen. Wollte ich gerade sagen, aber voll aber gut erklärt.
Die in meinem Alter sind, die mal Patroneur waren, die wissen ganz genau, man sitzt vor einem Millimeterpapier an so einer Architekten, Stellwand hier, Staffelei und zeichnet grüne, rote, blaue und gelbe Punkte ein, die Kette und Schuss anzeigen. Das heißt also, wenn ich das richtig aufzeichne, dann kann da eine Rosenknospe entstehen, die richtig in den Raum greift, richtig ein Relief wird, ja, wo die Dornenspitzen quasi auf dich zukommen und die Blätter so sich nach außen biegen in der Gardine. Das ist mit Farben ausgedrückt.
Ja. Ist das eine Art eigentlich? Ist es nicht fast wie eine Art Programmierer?
Ja,
also ist ja im Grunde genommen ist ja wie so eine Lochkarte eigentlich fertig
machen.
Das
wurde ja auch damals dann noch mit so einer, jetzt frag mich nicht, aber Jeanne d'Arc oder irgendwas ähnliches hieß die Lochmaschine, eingegeben. Ja, also das wurde damals noch so gemacht. Und in der Ausbildung war das so, wie das jetzt auch bei Tischler noch ist. Ne? Wir machen hier, Ja, was machen wir jetzt? Wir machen kleine Kästen, wo wir unsere Werkzeuge rein, okay. Wir machen kleine Hölzchen Hocker, zum Sandpapier, das ist das Wichtigste, dass man solche Klötze hat.
Kennst du eine Hitsche?
Ja, genau, Hitsche, Hocker, genau.
Ne? Das ist so ein kleiner Fußhocker.
Und dann, wie gesagt, hatte ich dann da die Erlaubnis und dann konnte ich mich in die Kunsthochschule damit anmelden.
Ja.
Wow.
Wahnsinn, ja.
Und dann war ich auf dem Weg des Künstlers, also die brotlose Kunst.
Natürlich sozusagen in diesem Proletkult-Ding, dass sozusagen ausgebildete Facharbeiter natürlich bevorzugt auch für Studiengänge wie Künstler oder so vorgesehen wurden. Dass man nicht man wollte nicht so eine Wolken.
Dann ging das.
Kunsthochschule Weißensee.
Ja. Und dann ging es los mit Erbe eingesetzt, enterbt, Erbe, also dann hat Alice die letzte Karte gezogen. Also ich bin es nicht würdig. Ja, also als ich dann kurz
wie war der Kontakt zu deinen Adoptiveltern?
Also, ja, Ostsee.
Ich weiß.
Also ich bin da gerne hingefahren, weil ich da immer noch mein Jugendzimmer hatte und dann konnte ich eben an der Ostsee 2 Wochen umsonst Urlaub.
Mit deiner Freundin Urlaub machen.
Und so weiter. Und später mit den Kindern auch. Ne? Ich habe das lange gehalten. Dass die immer so, dass wir da unterkommen in einem
Zimmer. Aber du wurdest enterbt.
Zwischendurch dann wieder eingesetzt, ja. Also als zum 18. habe ich zum Beispiel in Wartburg 535 oder 353 bekommen mit so einem schönen Schwung drin. Und dann haben sie aber rausgekriegt, dass ich das und das nicht mache. Und dann hat das Onkel Hans in Wendorf bei Wismar hat das Auto gekriegt.
Wurde wirklich das Auto weggenommen.
Ja, das war das erste Mal, da stand ich dann da. Ja, und habe schon überall erzählt, dass ich so ein schickes Auto kriege. Ja, nix war.
Und ich will jetzt nochmal, wann bist du also nach Berlin gekommen zur Kunsthochschule?
Ja, 76, also so also Biermann ist gegangen worden und ich bin gekommen, ja.
Ja, da war ein Platz frei dann. Ja. Und dann bist du ja in Berlin irgendwie total aufgeschlagen, auch auf eine Art, oder? Bist du gleich in Prenzlauer Berg gezogen? So
ich war also erst in Rummelsburg in so einem Studentenheim und da war einer, der hatte mit Schäferhund-Porträts sich zusätzliche Gelder verdient.
Ja.
Und der hat gesagt, Rummelsburg ist das Letzte. Da war auch die Schlachtbetrieb noch in der Nähe. Dann war dieser lange Tunnel da.
Großes Gefängnis
auch. Oh, fürchterlich. Und der hat gesagt, er wüsste in der Pappelallee im Prenzlauer Berg ein Atelier von irgendeinem, der da an der Schule lehrt, der das angeboten, er bräuchte noch einen zweiten und er würde das mit mir machen. Und da waren wir in der Pappelallee in so eine Parterre-Erdgeschosswohnung, also so. Die war aber auch ziemlich doof. Und dann gab es ja diese Möglichkeit, schwarz Wohnung zu beziehen.
Ja. Yeah.
Ja, und dann hat man immer geguckt, wo sieht's leer aus. Und dann hatte ich dann in der Raumerstraße, Ecke Pappelallee, also gar nicht weit weg, die erste Wohnung. Ne? Wohnte Adolf Endler in der Nähe, da schlich Arendt rum, da war die Elke Erb, da war Uwe Kolbe, da und die wollte ich alle unbedingt kennenlernen. Und
ich wollte jetzt gar nicht so diese Erinnerungen sozusagen aufleben, ich weiß.
Ja.
Mir geht es natürlich jetzt auch.
Ich wollte jetzt unendlich viele Namen aufzählen, die ich alle schon kennengelernt habe, bis Michael Steirakis, Angela Davis.
Wahnsinn.
Ja.
Luis Kovalan.
So.
Und dann, aber mir geht es ja auch darum, dass du, also als ich dich mal kennengelernt habe, im Sinne von gesehen habe, so Anfang der 90er Jahre, hast du schwer getrunken. So, und du hattest auch den Namen Schappi, niemand kannte dich anders, ich kannte dich auch nur so als Schappi, irgendwie so geschrieben, dass es das Happy drin vorkommt. Wo kannst du da den Anfang machen, dass du so total dem Alkohol schon auch verfallen bist? Also ich kenne dich als jemand, der total betrunken irgendwo aufschlägt, dass dann so die Leute zurückweichen, oh Gott, heute ist er wieder da. Er ist, also wenn du nüchtern warst, war eine große Freude. Ah, da ist Schappi, Mensch, hallo Ali. Und wenn du betrunken warst, dann lass uns lieber gehen, weil der macht jetzt hier einen Auftritt, der kann 10 Minuten oder 10 Stunden gehen, lass uns einfach abhauen.
Hm. Ja, es ging früh los mit der Adoption. Also da, die hatten im Keller irgendwie so Rumtöpfe und selbst gemachten Eierlikör.
Die war wertsinnig.
Und und das war neu für mich. Und da das ums Haus rumging und ich der Mutige war, Ich gehe auch an diesen knarrenden, was ist das, Bäumchen vorbei. Ich traue mich das. Ja, ich gehe in den Keller und habe dann das immer hochgeholt, also wenn die noch Erdbeeren brauchten oder sowas. Und habe mich dann da selber fleißig bedient. Das war so zwischen, also das war das Neue. Bücher waren neu, richtige Bücher, ne? Also nicht sowas, was im Heim hattest und Schulbücher. Und eben Alkohol. Also ich habe dann sehr oft sehr schon gekostet, also unter Einhaltung von allen möglichen Regeln. Also die habe ich ganz schnell gelernt, dass man, also wann man das macht, ja. Das heißt also, Alice hätte alles gemerkt, ja. Also ich musste ganz bestimmte Sachen irgendwo hinbunkern und dann irgendwie hab, hab, hab schnell hin, wenn die geschlafen haben. Ich musste dauernd so ein Überwachungssystem haben,
und weil Alice das gemerkt hätte, wenn du nach Alkohol getrunken, genau, gerochen hättest. Genau.
Und dann habe ich mich.
Aber das war so lohnenswert schon, dass du
das,
dass
war
du,
schon lohnenswert,
dass du dafür so einen Zinnober veranstaltet,
genau,
hast.
Genau. Und als ich dann, wie gesagt,
da warst du, wie alt warst du da ungefähr?
Naja, 11, 12, also so. Und ich habe mich ja dann selber abgemeldet. In EOS ins Internat mit einem Schreiben, wo ich angeblich auf meinen Vater gemacht habe, mit, auch mit gefälschter Unterschrift und so, und habe mich dann im Heim angemeldet und darauf gesetzt, dass mein Adoptions- oder Adoptivvater, ich komme ja schon durcheinander, also früher waren sie mal adoptiv, jetzt gehe ich schon langsam auf Adoptions über. Also ich wusste, dass das ein Pokerer ist. Also wenn der Herr Brandt, so hieß der Internatsleiter, gesagt hätte, sag mal, du hast deinen Jungen jetzt angemeldet fürs Internat, dann hätte der nicht gesagt, hä, was soll ich gemacht haben? Sondern der hätte 2, 3, 23, 24 gezählt und hätte gesagt, ich erspare ihm einfach die 18 Kilometer Anreise, Rückreise jeden Tag.
Also du hast sozusagen dann ist er über mir Bande gespielt.
Genau, dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, eins würde ich dir sagen, immer kurz, ne? Unterschriftfälschung ist Unterschriftfälschung, basta.
Und mehr hat er auch nicht dann
mehr
gesagt.
Nicht. Und dann war ich mit der Naht und dann waren wir Viermannzimmer. Dann hatte ich wieder so eine simulierte Heimkind-Zustand wieder. Also vier Leute auf einem. Stimmt. Ist schon ein Miniheim. Und da war der Bräulerstube in Bad Doberan, wo die einzige Kellnerin war, die gesagt hat, ja, 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 Jungs, setzt euch da hinten hin. Und da haben wir dann...
Ja, warum? Weil ihr ein bisschen jung wart fürs Saufen.
Ja.
Und da habt ihr euch da halbe Liter...
Ja.
Für den Markt.
Der Laden lief nicht so schlecht, der war auch eben auf dem Weg zum Internat, das war ein bisschen außerhalb von Bad Doberan Zentrum, ne? Und da dann, und dann eben Schnapsflaschen verstecken und dann eben halt, wie gesagt, überall, also ich weiß, die Klassenfahrt war nur einer besoffen, richtig besoffen, den mussten sie mit seinem eigenen Hosenträger irgendwie ans Fenster festbinden, das war ich, also weil ich dann irgendwie allen zeigen wollte, dass ich eine Flasche Wodka austrinken kann und also die ganzen Angeber. Und
warum haben sie dich ans Fenster gebunden?
Na, weil, zum Kotzen, dass ich nicht dauernd nach hinten kippe.
Ja, oh, dass du rauskotzt.
Dass ich draußen mit dem Kopf draußen hängen bleibe. Oh. Also es ist alles unrühmlich, aber es hat, wenn ich sage, na, so 12, 13 angefangen, ist es nicht Angeberei. Das ist
ist ja auch eigentlich nichts mehr.
Und dann hatte ich einfach mit, als ich Vater wurde, hatte ich dann, glaube ich, schon, schon eine 20-Jährige bestimmt schon Saufkarriere hinter mir, ne? Und in Berlin hat's natürlich dann gab's ja ganz bestimmte Musikerkneipen. Es gab ganz bestimmte Kneipen, wo also wirklich es wirklich drauf ankam, richtig zu saufen. Und
weil das ist ja so ein bisschen das, weil du gerade diese vielen Namen aufgezählt hast. Ich kenne die Namen. Also ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich kenne diese Namen natürlich auch. Und wenn ich aber heute dran denke, es wurde auch immer gesoffen und es wurde auch immer geraucht. Mhm. Ne? Also das war auch der Standard, der dazu gehörte irgendwie.
Ne? Naja, als ich das zum Beispiel dann 2003, also ich musste ja dann, habe ich ja noch selber meine Tochter noch 6 Jahre allein, was man sagt, um Himmels Willen, Alkoholiker. Also das hatte ich aber schon trainiert durch Alice, wie man es macht. Also die Augusta hat das fast gar nicht, also meine Tochter hat das fast gar nicht mitgekriegt. Aber ich, und dann habe ich am Theater gearbeitet, dann haben wir Proben gemacht. Dann bin ich vom Prater in Berlin durch die ganze Nacht gewandert, weil ich wusste, um 6, 6:30 muss ich die Tochter auf. Also dann war ich nur draußen, ob es geschneit hat, geregnet hat. Also und dann die noch erst zur
Weil Schule. Du wolltest dich nicht hinlegen.
Ich wollte mich nicht, ja, ich hätte dich durchgerotzt, ja, also okay. So. Und dann eben die ganzen Tricks hatte ich ja alle drauf, wie man das so versucht, geheim zu halten und so. Aber 2000.
Welche denn?
Naja, also von Bonbon lutschen, dann irgendwelches Zeug essen, dass dir, also wisst ja selber, also dass man brechen muss, also Seife zum Beispiel hilft immer, ne? Dass man brechen muss, damit das also so alles raus ist, damit das nicht so aus dem Mund nicht ganz so stinkt und na, also so eine Sachen dann nicht angucken, direkt nicht zu nahe kommen dem Kind, mehr aus der Ferne. Ach, du machst das schon schön. Hm, da muss ich mich ja gar nicht kümmern, ne? So und das, ja.
Und dein Tochter?
2003 ist dann die Zeit gewesen, wo ich selber gemerkt habe, jetzt ist gut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch den Detlef Opitz erzählt, auch so ein anderer Schreiberling, wo ich mich entschuldigt habe, vor allen Dingen bei seiner Freundin für gestern. Und der hat sich das alles angehört, die Freundin hat genickt. Und dann haben die hinterher gesagt, Schabi, eins muss ich dir mal sagen. Ja, wir sind gar nicht gestern in Berlin gewesen, wir sind heute erst gerade... Und dann wusste ich nicht mehr, wen habe ich denn da beleidigt, ja, aber wirklich auch Schreckliche. Und dann habe ich gesagt, es muss jetzt anders werden. Und dann war ich halt da oben in Villa Grassimo, das hat ein Kumpel mir noch besorgt. Der hat gesagt, da bewerben sich so wenig, da hättest selbst du noch mal eine Chance, ein Stipendium zu kriegen. Und das war dann eben
Webesleet. Also das ist, der Villa Grassimo ist eben so Slang, das ist, ich weiß gar nicht,
Webesleet, Döblinhaus
Döblin,
und
Döblin
geht auf Günter Grass zurück, der da die Tantiemen von der Butt, glaube ich.
Von einem seiner erfolgreichen, ja, Bücher hat er angenommen.
Und da war gegenüber die
vielleicht Klinke, die alte SS-Pension.
Ja, ja. Da könnten wir auch eine ganze Sendung drüber machen, ja, mein Gott. Also, da war direkt gegenüber die Trinkerheilanstalt. Und ich hatte gehört, das ist so einer, der nicht so herkömmlich therapiert.
Der Leiter dort?
Ja, der Herr Dr. Gedig, 68er, das war so eine Marke. Und er hatte gehört, da ist wieder mal so ein Autor, der so wie Werner Buß oder wie anderen, ne, und so. Und wir sind zur selben Zeit, und das hat verbunden, es ist dieselbe Minute auf die Idee gekommen, nach ungefähr einer Woche, ach, ich gehe da jetzt einfach mal rüber, ich guck mal nach. Und dann haben wir uns auf der Straße getroffen, wir haben das später noch für so eine Kultursendung mal nachgestellt, in Zeitlupe mit Westernklang drunter.
Aber es ist wirklich so gewesen?
Ja, ja, und haben dann die Hände, so fünf, und hatten beide den blöden selben Satz, gehen wir zu dir oder zu mir? Und dann war das Eis gebrochen, da waren wir sofort Freunde und ich konnte ihnen dann wirklich sagen, ich habe vor, nicht trocken zu werden, weil ich mein größter Verführer bin und ich muss das lernen, mich, das geht mit trocken nicht, das ist ja nur Disziplinierung. Und ich möchte in die Kunst richtig zurück, also ich hatte da schon
wobei du ja eigentlich
ein paar Jahre nicht mehr gemacht, weißt du, und ich wollte eigentlich in die Kunst zurückkehren, ich wollte eigentlich irgendwie zeigen allen, was wirklich, also was für ein Typ ich wirklich bin. Also jetzt dieses Schreckenskind sollten die möglichst vergessen, ja, so.
Wobei man sagen muss, jetzt nur so, ist ja so interessant, aber dass du ja eigentlich ein total disziplinierungserfahrenes Kind bist, also als Kind jetzt wiederum, du sagst ja sozusagen, der Alice musste ja am Ende nicht mal mehr den Blick bringen, ja, damit du gewusst hattest, was, und trotzdem sagst du, Disziplinierung funktioniert ja für mich nicht, sorry, also das ist nicht mein Weg aus dem Alkoholdesaster
heraus. Naja, Disziplinierung war ja schon, guck mal, 6,5 Jahre alleinerziehend, da musst du schon auch... Deswegen kann ich ja morgens aufstehen und schreiben. Also ich habe das, da ist aber kein Problem. Also dieses Zusammensein mit der Tochter hat auch mich diszipliniert. Also ich habe Disziplin aufgebracht, damit es alles schön ist mit uns beiden und ja.
Aber weil du sagst, mein Weg aus dem Alkohol ist nicht der Selbstdisziplinierung, sondern mein Weg aus dem Alkohol ist, dass ich irgendwie kontrolliert trinken lerne.
Ich wollte reduziert haben. Also ich wollte immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis ich es irgendwann nicht mehr brauche. Und dann hat er ja gesagt, okay, da gibt's einen Weg, den und so. Und in dem Falle, also weil wir ja schon gleich diesen Beginn hatten mit, gib mir die 5 und wo gehen wir hin? Zu dir, zu mir, waren wir ja gleich auch gute Freunde. Und er hat gesagt, er würde das mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, ein halbes Jahr binde ich mal ans Bein.
Und dann, wo war deine Tochter da, muss man jetzt sagen?
Nee, das war dann, die ist dann wieder zurückgegangen, weil sie auch pubertierte. Und die hat dann damals zu mir gesagt, Papa, jetzt gehe ich lieber zur Schwester und zur Mama zurück. Weil jetzt pubertiere ich, jetzt bin ich auf dem Weg zur Frau, da kannst du mir absolut nicht helfen.
Das würde pubertieren also bestimmt nicht gesagt.
So in etwa, doch, ja, ja, doch. Und dann ist sie in diese, neben Wasserturm, diese Wohnung eingezogen und dort war dann fröhliches Jugendleben. Also da war schon ihre Schwester, dann war der Halbbruder noch da und dann eben Freundinnen. Die Mutter war beim anderen Freund um die Ecke, also die hatten da fröhliches Leben.
Ich habe ja nur gefragt, weil wenn du ein halbes Jahr ans Bein bindest und vorher hast du erzählt, dass sie 6,5 Jahre darum, denn fragt sich der Hörer natürlich automatisch. Und dann bist du ein halbes Jahr, hast du da eingecheckt in der Trinkerklinik.
Der hatte gesagt, was er mit mir versuchen will oder machen kann, oder er sieht mir das auch an, dass ich das will, und das ist ja die erste Grundvoraussetzung, dass ich das will, und er sieht, dass ich das vielleicht auch schaffe. Da geht er mal von 3,5 Jahren aus. Und dann hab
Behandlung.
Und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt. Ich bleib einfach hier. Und bin dann also nicht mehr nach Berlin zurückgefahren, habe dort erst eine Wohnung bezogen, außerhalb von allen, und dann habe ich mich immer mehr in dieses Trinkerheimleben mit einintegriert, bin immer mehr auch zum Bestandteil geworden, habe eine Zeitung gemacht, aus Dankbarkeit für Herrn Gede. Ich habe gesagt, Leute, das könnte ich machen, so Zeitungsredakteur werden.
Epochal auch die Trinkerklappe, die du auch
gegründet hast. Das war leider, ist das deutschlandweit die einzige Exemplar geblieben.
Es war eigentlich so eine Performance.
Ja, ne? Was hast denn du davon gehört?
Naja, ich habe den Zeitungsbericht, glaube ich, davon gelesen, den entweder Carsten oder du, ich glaube, ihr habt das
sogar zusammengefasst. Höge hat, glaube ich, drüber geschrieben.
Helmut Höge. Ja, jedenfalls, und ihr hattet dann eben so einen Trinkerkasten.
Ja, wir haben auch so einen.
Wo die Familie ihren Trinker abgeben konnte, dann wurde ein Glöckchen auf der in der Trinkerklinik in Wiffelsplät geklingelt. Und es war eben frech und unernst und so, aber es war damals ja diese Babyklappendiskussion.
Ja.
Ihr habt es aufgegriffen und im Grunde genommen habt ihr ja auch...
Hätte funktioniert.
Ja, und also. Das Problem ist doch, dass in Deutschland immer die Leute denken, wenn man Humor hat, denken die Leute immer, man meint es nicht ernst. Dabei sozusagen meinst du ja das Problem Alkoholabhängigkeit und Menschen, die von ihren Familien verstoßen werden, ernst. Aber das kommt ja aber nicht an, wenn es auch lustig ist.
Ja, also der größte Irrtum war, dass die alle gesagt haben, ach, da geht der doch bloß hin, weil er das Innenleben von beschreiben will.
Als literarisches
Buch. Der will das Hitbuch landen, ne? Also so mit Thematik Alkoholiker, ich war mittendrin. Hm. War ja nicht so. Ich habe ja auch weil ich mal kein Geld hatte, habe ich ja auch auf dem Kolfesplatz Grünkohl und Antipasti verkauft. Da haben auch alle gedacht, ich recherchiere, ja. Und dass ich da bei 56 Euro oder Mark, was das damals war, weiß ich gar nicht mehr, gekriegt habe nach jeder Schicht. Und das eben zweimal in der Woche, dass ich da mich über Wasser halten konnte. Also das hat keiner für ernst genommen.
Das ist das Tolle bei uns Schriftstellern, dass die Leute immer denken, wir machen alles aus Recherchezwecken.
Ja, ja, so. Ja.
Du hast eben auch ehrlich gesagt sehr geschickt von dir arrangiert, dich schon mit 2,5 so verstoßen zu lassen von deiner Mutter.
Das wollte ich gerade sagen, aber das ist jetzt das erste Mal, dass jemand so weit vordringt.
Ja, also aber
du hast die Schallgrenze jetzt... Ja, aber
du hast die Schallgrenze. Ja. Ich hab's nur jetzt offen gelegt.
Es ist schon mutig gewesen. Vor allen Dingen in dem Alter glaubt man ja nicht, dass ein Hirn, ja, vielleicht steckt dich auch bloß in dem Körper eines. Vielleicht bin ich 5 Jahre älter, als ich wirklich gezählt bin. Dass ich vorher schon führt das jetzt zu weit?
Nee, ich will nochmal, also weil ich bin ja auch Moderator, ich muss immer auf so Sachen auch gucken, es gibt ja wie die Uhr und so. Das Spannende ist ja, du hast ja dann tatsächlich sowohl deine Mutter als auch deine Schwester gefunden. Zwei sehr unterschiedliche Begegnungen. Mit deiner Mutter bist du nicht, also hatte ich den Eindruck?
Ja,
so,
meine Mutter, muss ich cool sagen, da war nur die Begegnung wichtig. Ich besah mir die Geister, also ich besah mir sie mal. Überraschend war, dass da plötzlich neue Geschwister auftauchten, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich lernte gleich 5 davon kennen. Und 8 waren es insgesamt. Und da hatte ich dann zu tun, hauptsächlich aber meine Schwester, die war noch viel, viel mehr interessiert.
Die war mit?
Nee. Ich bin sozusagen der Botschafter. Sie hat gesagt, schreib alles auf und gib mir alles. Und ich habe dann Schuhgröße, Beruf, Hobbys, alles so aufgeschrieben von den Geschwistern. Also cool. Und ihr das alles auch gegeben und sie hat dann jahrelang Kontakt gepflegt. Das war für sie ganz wichtig. Also sie wollte sich erden, indem sie die Stimme hört, indem sie...
Und du hast Beate, deine Schwester, zuerst gefunden.
Beate ist damals auf diesem das Lied von 2 Königskindern. Da hat es dann eine Anfrage gegeben und da hat meine...
Von der Rabenliebe, also von deinem Buch.
Ja, also da hat aus Krankenhaus West in Stralsund eine Anfrage gekriegt, dass also die Schwester von Peter Wawrzyniak, jetzt demnächst 18 ist und entlassen werden kann. Und ob sie die nicht mit aufnehmen wollen, auch an Kindesstadt oder sowas. Und da haben Maria Starnke und ich sofort gewusst, wenn das Alice und Reinhold, dann sagen die nö. Ja, und da haben wir dann wiederum das zweite Schreiben aufgesetzt. Ich diesmal mit Anleitung von und in Beratung mit Maria, wie setzen wir das auf, wie schreibt man sowas, und dann Beate kann kommen, ist herzlich willkommen und auch schon eine Wohnung für sie besorgt, eine Arbeitsstelle im Seefahrtsheim, und das war dann vollendete Tatsachen, die kamen dann an. Alice und Reinhold kriegten das vorher dann schon gesagt, das ist jetzt so.
Und Beate kam aus der Psychiatrie.
Und die kam direkt aus der Psychiatrie, und ich war damals Schallplatten-Alleinunterhalter.
Ah ja, DJ.
Und hatte einen Haufen Mitarbeiterinnen um mich, die sich auf Beate, die zurückgebliebene, Gott, wie sieht denn die aus, ja,
und
gestürzt haben und dann festgemacht haben. Ja.
Und Beate war jahrelang in der Psychiatrie geblieben?
Ja, ja.
Oh, Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Und warum? Also als Heimersatz quasi, oder?
Ja, weil einer in dem Säuglingsheim 57 gesagt hat, die ist nicht entwicklungsfähig. Die muss weggesteckt werden.
Weil die hat sich ja entwickelt, also die
ja,
ist
sehr, ja.
Ja, okay.
Aber sie hat keine Schulbildung gekriegt, weil sie ja eben nicht entwicklungsfähig ist, braucht man auch keine Schulbildung machen. Ne? Also sie hat sozusagen gewisse Zeit das Leben mitmachen müssen, und als sie dann die ersten Muckis und Muskeln hatte, durfte sie Wischfrau sein, in der Küche arbeiten, diese
also
ganzen
Zusagen. War sozusagen, also es wurde sozusagen entschieden, so, irgendwie ja. Sozusagen in 50 Jahren, die ist blöd,
ja,
so, und das
ja.
Alles,
zum Arbeiten noch
jede,
gut.
Ja. Jede Bildung ist vergebliche ja. Liebesmühe, okay. Unfassbar. Und ihr hattet dann von Anfang an den Kontakt. Wo hat Beate dann gelebt, als du im Plauen warst und so?
Na, ich habe dann den, wie gesagt, dann hatten wir anderthalb Jahre intensiven Kontakt. Also wie gesagt, ich hatte die Mädchen, die das alle toll fanden, sie mit aufzunehmen. Die Arme, die kennt ja das nicht, Und Disco und Leute. Und dann, wie gesagt, war wieder diese Armeezeit war wieder an irgendwas schuld. Als ich dann das erste Mal auf Urlaub kam, war Beate schon wieder weg. Da hat der Alice inzwischen gesagt, sie soll sie siezen, dieses Du geht ihr auf den Keks, und sie sollte anstelliger sein. Also ich sage, wieso ist jetzt Beate weg? Die war nicht anstellig genug, das Wort anstellig. Also.
Ja, ja.
Und Beate, so ist sie, und das liebe ich auch an ihr, die hat dann ganz fürsorglich wieder ihre Koffer gepackt und ist dann mit dem ersten Bus ihrer Wahl früh 5.35 Uhr, also ich will jetzt nicht 5.45 Uhr sagen, aber so in dieser Zeit, ganz früh mit den Bauarbeitern, die Werftarbeiter, die bis nach Rostock und Wismar gefahren sind, wieder nach Stralsund zurück. Und da hat sie dann noch einen draufgesetzt, hat gesagt, so jetzt mache ich alles richtig, das mit diesen Ersatzfamilie, das wird nichts bei Alice, jetzt heirate ich den Heizer. Und dann ist die Mutter geworden. Und
den Heizer, welchen Heizer?
Heizer aus dem Krankenhaus. Und ist wieder ins Krankenhaus
so.
Eingezogen.
Nein.
Ja, das ist Beate, das kann man, die ist so eine, also wo man gesagt hat, was willst du denn da? Wir helfen dir alle, du findest es woanders. Nein, sagt sie, jetzt bin ich ja kein Patient mehr. Ja?
Jetzt,
so, jetzt geht sie in die Wäscherei freiwillig, nicht mehr zur Arbeit gezwungen, jetzt verdient sie Geld damit, ja. Jetzt wohnt sie da, der Heizer, das war schon immer ihr Schwarm, ja, und so. Und das, wie gesagt, hat mich ja dann auch dazu geführt, zu sagen, Beate braucht in dem Film absolut eine exklusive Rolle.
Die Hauptrolle, ja.
Sie wollte lange nicht, hat fast 3 Jahre gedauert, ehe man sich so an Kameras, Mikrofon, Bild, schön wär's, wenn du das sagst, Gespräche, die nicht gleich auf den Punkt kommen müssen, so wie wir das machen jetzt hier, das hat lange gedauert. Und eines Tages hat sie ja gesagt, und jetzt in Schwerin, als wir beim Filmfestival waren, habe ich das erste Mal rausgekriegt, warum. Da hat sie es nämlich auf der Frage von einem Moderator gesagt, sie hatte damals Brustkrebsverdacht, hatte das geheim gehalten. Und hatte gemeint, der Peter, der will doch immer noch einen Film über mich mitdrehen, dass ich da mitmache. Und ehe ich vielleicht sterbe dran und keiner weiß über mein Leben Bescheid, was ich für eine Scheiße erlebt habe,
dann mache ich das.
Mache ich es jetzt. Wir waren ja damals alle überrascht, wieso Beate das jetzt plötzlich dann von heute auf morgen ja sagt, sie macht's. Und dann hat sie es wirklich richtig hundertprozentig gut mitgemacht.
Der Film heißt übrigens, wir haben jetzt öfter darüber gesprochen, der ist Lieferlehen.
Lieferlehen.
Ne? Kann man eigentlich finden, vor allem, also wenn ihr das sehen wollt, oder zumindest den Trailer kann man sich angucken, und wir hoffen jetzt alle, dass ja. Dann auch ganz viel Preise bei Festivals und so.
Das ist ein langer Weg.
Weil
wir keinen Verleih haben, wir haben das alles selber gemacht, verstehst du?
Du, die Filmverleiher hören uns sowieso nicht zu.
Nee.
Das ist insofern, also Peter, wir sind jetzt nämlich leider schon fast am Ende. Ich habe eine Sache, die wir noch machen müssen. Es gibt eine Rubrik, das ist jetzt ein bisschen besonders, ein bisschen komisch, aber dir fällt bestimmt was Gutes ein. Jeder meiner Gäste darf mir eine Frage stellen, die er schon immer einem Psychiater stellen wollte, und ich muss sie beantworten, egal wie, also du, jede einzelne Frage, die du einem Psychiater mal immer schon mal stellen wolltest, darfst du mir jetzt stellen.
Gut, von den Macken, die ich habe, von denen du ja Bescheid weißt, gäbe es eine, wo du sagen würdest, da würde ich mal aktiv einsteigen. Normalerweise musst du ja Macken von mir feststellen. Sagen, also in so und so vielen Sachen könnte ich dich aushebeln. Gäbe es da irgendwas, wo du sagen würdest, da würde ich gerne den Hebel mal ansetzen bei dir? Das würde ich, das merkt man bei dir auffällig, du es vielleicht selber nicht, aber ich kann es dir sagen.
Also besonders in den letzten Jahren habe ich den starken Eindruck gewonnen, dass du wie kaum jemand anders das perfekt geschafft hat, die seine ganzen Schwächen sozusagen gegeneinander auszubalancieren und am Ende irgendwie stark dazustehen. Also ich erlebe dich jetzt gerade sehr klar und fest und ich finde dafür, was du gemacht hast, bist du für mich auch ein Vorbild. Und insofern, ich hätte jetzt die Angst, dass man irgendwie den Stein da irgendwie rausreißt aus irgendeinem deutschen Ordnungsdrang heraus, der dann das ganze Gebäude zum Einsturz bringt. Nicht. Du, also nee, irgendwie, also ist es schon ganz, ganz gut, wie du bist und wo du bist. Und ich danke dir sehr herzlich für unser.
Ich danke dir für diese aufrichtige Antwort. Sie wird mir zu denken geben. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht nehme ich sie auch bloß so hin, wie so ein, weiß der Teufel, wie so eine gereichte Serviette, wo man sich dann den Schweiß abwischt.
Ja, liebe Leute, das war Peter Wawerzinek heute bei unserem Podcast, der natürlich industrieunabhängig und produktneutral ist. Das heißt, wir haben nichts mit irgendwelchen Industrien zu tun. Vielen Dank fürs Hören. Ich bin Jakob Hein und das war Verrückt.
Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.